Liebe Gemeinde, in diesem Herbst, 20 Jahre Fall der Mauer, deutsche Einheit, da werden viele Erlebnisberichte von Menschen auch im Fernsehen gebracht, die geflüchtet sind, eben damals, als der eiserne Vorhang noch eine Todesgrenze darstellte. Und einer, der viel riskiert hat, der berichtet, wie er über ein vermintes Waldstück flüchtete. Und ich wusste, bin ich schon drüben oder noch nicht? An manchen Stellen war das ja sehr unübersichtlich. Wo begann die Grenze, wo endete sie? Und so läuft er um sein Leben und dann endlich sieht er einen uniformierten Beamten. Er geht einen Schritt drauf zu und sieht, er ist vom Bundesgrenzschutz. Als er das erzählte, da hörte man ihm noch die ganze Erleichterung an. Er sagte, als ich den Beamten vom Bundesgrenzschutz sah, hätte ich ihn umarmen können. Den Augenblick werde ich nie vergessen. Da war ich frei. So ähnlich klingt es, wenn Martin Luther sein persönliches Fluchterlebnis beschreibt. An das der gestrige Tag uns ja erinnert hat, der 31. Oktober, Reformationstag. Luther schlägt die Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg. Hat immer wieder Überlegungen gegeben, ob das wirklich so war oder nur Legende ist. Ich würde sagen, nach allem, was ich weiß, es war so. Also es lässt sich quellenmäßig doch ganz gut belegen, dass er das wirklich getan hat. Das war die Folge seiner Bekehrung. Und Luthers Flucht in die Freiheit geschah nicht im Dickicht eines Waldstücks, sondern in der Studierstube eines Theologieprofessors. Da passierte seine Flucht in die Freiheit. Als er jene Stelle aus dem Römerbrief studiert, die Bruder Bügeln uns gerade vorgelesen hat, und was ihn da verzweifeln ließ, war dieses Wort von der Gerechtigkeit Gottes. Luther verstand darunter die Gerechtigkeit, die Gott von uns fordert, die wir leisten müssen, die wir erbringen müssen, die wir irgendwie religiös bewältigen müssen. Er war ein ernsthafter Mönch, ein hochsensibler Theologieprofessor mit einem wachen Gewissen. Und er mühte sich. Und er merkte, so sehr ich mich anstrenge, ich packe es nicht. Ich packe es nicht, dem Maßstab des heiligen Gottes zu genügen. Also bin ich verdammt. Wenn Gott seine Messlatte an mein Leben anlegt, habe ich keine Chance. Und wie ein Ertrinkender liest Luther nochmal den Römerbrief, kommt wieder an diese Stelle, Römer 1, Vers 17. Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit Gottes. Und dann geht es ja weiter, welche kommt aus Glauben. Und da zum ersten Mal in seinem Leben versteht Luther, was hier gemeint ist. Er liest das und Er begreift es. Das Entscheidende hier ist das Wort Glauben. Bis dahin hatte er diesen Brief mit seiner katholischen Brille gelesen. Und da stand die Gerechtigkeit Gottes wie eine starre Forderung vor ihm. Und jetzt ist es so, als ob Gott ihm diese Brille abnimmt. Und Martin Luther begreift, ich muss es nicht selbst schaffen, aus meiner Kraft, durch meine Frömmigkeit, sondern das entscheidende Wort hier heißt, welche kommt aus Glauben. Und Glauben bedeutet Christus Vertrauen. Und das ist der große Wendetag in seinem Leben. Und was Luther später dann darüber erzählt und aufschreibt, Jahre später, das klingt so ähnlich wie der Bericht des DDR-Flüchtlings. Den Augenblick werde ich nicht vergessen, da war ich frei. Im Originalton bei Luther klingt es dann so, er beschreibt das, bis ich dank Gottes Erbarmen unablässig Tag und Nacht darüber nachdenke und auf den Zusammenhang der Worte bei Paulus achtete, nämlich Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, dass der Gerechte aus Glauben lebt. Da begann ich die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, als durch Gottes Geschenk der Gerechte lebt, nämlich aus Glauben. Durch das Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbart, nämlich die passive Gerechtigkeit, die Gott dem schenkt, der glaubt. Und Luther sagt, als ich das begriffen hatte, da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten. Der Weg zu Gott ist jetzt frei. Und wie sehr ich vorher die Vokabel Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, weil sie ihn bedrohte, so pries ich sie nun mit entsprechend großer Liebe als das süßeste Wort. Da war ich frei, hätte Luther jetzt gesagt. Da war ich frei. Verstehen Sie? Und mit dieser selben Freiheitsbotschaft ist Paulus anderthalb Jahrtausende vorher durch die Städte Griechenlands gezogen. Genau mit dieser Botschaft. Wie wir frei werden von unserer Schuld. Zurzeit begleiten wir Paulus ja auf seiner zweiten Missionsreise. Und wie immer, wenn Menschen frei werden, gibt es da natürlich auch die Wächter der alten Ordnung, die es nicht ertragen können, wenn andere aus ihren Kerkern herausgekrochen kommen, weil sie selber noch in ihren Kerkern festsitzen und diese auch nicht verlassen wollen. Und wie das System des Katholizismus, das System der Werkgerechtigkeit, auch das System der Kirchenherrschaft über die Gewissen der Menschen, wie dieses System Luther bekämpfte, so hatte auch Paulus seine Gegner, und das waren vor allem nicht nur, aber es waren vor allem die eigenen Volksgenossen, seine jüdischen Brüder. Es waren die Verteidiger einer jüdischen Werkgerechtigkeit, die sich wohl auf das Alte Testament beriefen und es doch nur als Gesetz verstanden, als starres Gesetz. Als knallharte Forderung, die man erfüllen muss, wenn man mit dem heiligen Gott im Reinen sein will. Und diese Leute, zu denen Paulus ja selbst mal gehört hatte, er war ja einer von ihnen gewesen, er war ja einer ihrer Musterschüler gewesen, einer ihrer Promis, wenn sie so wollen. Diese Leute, die konnten es nicht ertragen und die konnten sich nicht damit abfinden, dass ein Gekreuzigter die Lösung all unserer Probleme bringen sollte, ausgerechnet einer, der am Kreuz hing, ausgestellt. Dass er allein uns frei machen kann von Schuld und Sünde. Das konnten sie nicht begreifen. Allerdings, nicht alle bekämpften die Botschaft von Jesus. Immer wieder brachen auch einzelne Steine aus der Mauer der Ablehnung heraus. Und Paulus liebte seine Volksgenossen, er liebte sein Israel. Er freute sich über jeden Einzelnen, der zum Glauben an Jesus kam. Und so suchte er unverdrossen, wenn er in eine größere Stadt kam, auch in Europa, zuerst die jüdische Gemeinde auf, wenn es dort eine gab. Die suchte er zuerst auf. Ganz konsequent. Und umso besser, wenn die ihre Synagoge dort hatten. Da wusste Paulus, am Sabbat treffe ich die Leute dort. Und da kann ich als Rabbiner zu ihnen gehen, kann ihnen das Alte Testament auslegen und ich werde ein Gastrederecht in der Regel wohl bekommen. Und wir haben ja letzten Sonntag miterlebt, wie Paulus von Philippi nach Thessaloniki gereist war. Diese 160 Kilometer auf der Via Ignatia. Können Sie auch nochmal nachhören über unsere Homepage beg-hannover.de. Und wie er dann nach Thessaloniki kam. Also das heutige Saloniki war schon damals eine Großstadt mit möglicherweise um die 200.000 Einwohner, nimmt man an. Schon ganz schön groß. Hauptstadt der Provinz Mazedonien. Sie finden das auch auf Ihrem Gottesdienstzettel links oben. Die Provinz, römische Provinz Mazedonien. Und da sehen Sie die Zuordnung Thessaloniki. Besonders stolz waren sie darauf, dass sie seit 42 vor Christus freie Stadt sein konnten, mit ganz bestimmten Rechten auch, innerhalb dieses römischen Systems, Hafenstadt, Handelszentrum. Und so dominierte Thessalonich auch weitestgehend die Westküste des Ägäischen Meeres. Das sehen Sie ja so schön. Der Handel dort war maßgeblich von Thessalonike mit beeinflusst. Und Paulus weiß, was er zu tun hat. Es gab dort eine ansehnliche jüdische Gemeinde, das ist durch Inschriften bezeugt. Und es gab eine Synagoge, nicht unbedeutend. Paulus weiß jetzt, was er zu tun hat. Und das hatten wir letztes Mal gelesen, Kapitel 17, Apostelgeschichte, Vers 1. Nachdem sie durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie, nämlich Paulus und seine Begleiter, Timotheus und Silas, nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Und wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift, also über das Alte Testament. Und jetzt ist natürlich eine naheliegende Frage, vielleicht hat die sich der eine oder andere von Ihnen schon mal gestellt. Warum informiert Gott uns eigentlich so ausführlich über diese Zusammenhänge? Warum müssen wir als christliche Gemeinde das lesen und nachvollziehen und uns da so gewissermaßen hineinknien und hineinarbeiten? Nun, wir sollen begreifen, wo wir herkommen als Gemeinde Jesu Christi. Das ist für uns ganz wichtig. Und wir sollen sehen, wie die ursprüngliche Gemeinde gelebt und funktioniert hat. Und mit diesem Beispiel will Gott uns einige Grundsätze ans Herz legen, die wir für unser Gemeindeleben brauchen. Und für unser Leben als Christen. Das ist für uns heute ganz wichtig. Deswegen hat Gott dafür gesorgt, dass wir sein Wort bekommen haben. Und wir wollen fragen, was bringt das für unser Gemeindeleben, was wir hier studieren? Letzten Sonntag hatten wir gesehen, mit welchen Argumenten Paulus seine jüdischen Zuhörer überzeugen wollte. Vers 3, er tat ihnen die Schrift auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er euch, verkündige, der Christus ist. Also zwei Schritte war Paulus gegangen. Erst hat er nachgewiesen, seinen jüdischen Volksgenossen, der Christus, der Messias, den Gott ankündigt, der muss leiden, sterben und auferstehen. Viele Juden erwarteten einen ganz anderen Messias, vor allem einen politischen Befreier. Aber Paulus sagt, der wirkliche Messias, der wird leiden, sterben und auferstehen. Und das hat er nachgewiesen aufgrund des Alten Testaments. Und dann der zweite Schritt, hat er gesagt, und dieser Jesus, das ist der Messias. Der hat all das getan, was das Alte Testament vorausgesagt hat. Also dieser Messias ist kein Unbekannter mehr, er ist gekommen. Der Messias hat einen Namen, der Messias hat ein Gesicht. Der Messias ist Jesus. Und hier konnte Paulus nun zeigen, wie exakt nur Jesus die Verheißung des Alten Testamentes, diese Vorhersagen, erfüllt hatte. Und was passiert danach? Einige von ihnen, stand in Vers 4, ließen sich überzeugen. Sie ließen sich überzeugen. Sie schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Sie lassen sich überzeugen. Und wir sehen schon, auch diese neue Gemeindetruppe hier in Thessaloniki weist eine Vielfalt auf, die wir schon aus Philippi kennen. Das sind Juden, das sind Gottesfürchtige, das sind Heiden, die sich zum Alten Testament halten, die sozusagen als Sympathisanten der jüdischen Gemeinde leben, aber sich noch nicht beschneiden lassen, die also noch nicht richtig Proselyten geworden sind, Juden, aber sie sympathisieren mit dem Judentum. Und dann einige weitere Griechen, die also nicht so zum unmittelbaren Umfeld gehörten, und angesehene Frauen, sagt Lukas. Also das waren Frauen, die waren offensichtlich verheiratet mit Kommunalpolitikern oder höheren Beamten. Die waren nicht ganz mittellos und nicht ganz einflusslos. Also Paulus will sagen, beziehungsweise Lukas, der uns das berichtet, will deutlich machen, alle Gesellschaftsschichten sind in dieser neuen kleinen Gemeinde vertreten. Eine ganz bunte Mischung. Und das war typisch für die jüdischen Gemeinden. Da gab es diesen Kern, also für die jüdischen Gemeinden, diesen Kern der religiösen Juden. Und um diesen jüdischen Kern herum gab es in diesen klassischen jüdischen Gemeinden, wenn Sie so wollen, einen zweiten Ring. Das waren die Gottesfürchtigen. Das waren die Sympathisanten aus dem heidnischen Umfeld. Und auch von denen öffnen sich einige für das Evangelium und halten sich fortan zu den Christen. Und Sie können sich vorstellen, was passiert. Das weckt und reizt natürlich den Neid der jüdischen Gemeinden. Und so steht es hier auch. Die Chefs der jüdischen Gemeinde können nicht einfach tatenlos zusehen. Die werden sich schon sagen, wie konnten wir den Paulus überhaupt nur bei uns sprechen lassen, dass er uns die Leute jetzt abwirbt? Hätten wir ihm lieber gar nicht erlaubt, das Wort zu ergreifen? Rabbiner hin, Rabbiner her. Und dann steht hier Vers 5, und das haben sie jetzt auf ihrem Zettel, aber die Juden ereiferten sich, wörtlich steht da, sie wurden eifersüchtig. Sie wurden neidisch, das heißt das Wort eigentlich, was da steht. Sie wurden neidisch auf diesen Missionserfolg der Christen. Und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, da drin steckt das Wort Markt, also die auf dem Markt da rumlungerten mit ihrem Alkohol oder irgendwelchen anderen Zeitvertreibereien, die holten sie sich, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, nämlich Paulus und Konsorten, um sie vor das Volk zu führen. Also jetzt wird Aufstand gegen diese christlichen Missionare organisiert. Jason war offensichtlich der Gastgeber der Missionare. Wahrscheinlich fanden in Jasons Haus auch die ersten Treffen der jungen Gemeinde statt. Und so hat es sich herumgesprochen im Laufe der Zeit. Wollt ihr die Missionare sehen, dann müsst ihr wohl zu Jason gehen. Also bei Jason, da konnte man die treffen. Wir wissen nicht viel über diesen Jason. Sein Name verrät, dass er wahrscheinlich ein Jude war. Also häufig trugen Juden, die in der Diaspora, also im Ausland lebten, solche Namen. Das kann möglicherweise, es ist nicht ganz gesichert, aber eine Übertragung des hebräischen Namens Jeshua oder Josua oder Jesus sein. Das deutet darauf hin, Jason wahrscheinlich wahrscheinlich ein Jude dort. Und vielleicht war er zunächst nur Gastgeber von Paulus gewesen, hat ihm gewissermaßen ein Hotelzimmer zur Verfügung gestellt und hat dann natürlich viel mit Paulus gesprochen und ist dann eben auch sein Glaubensbruder geworden. Und jetzt muss er erfahren, wie gefährlich es sein kann, Missionare zu beherbergen. Nämlich, als der Mob, den Paulus und seine Begleiter nicht antrifft, gerät Jason in die Schusslinie. Das geht ganz schnell. Vers 6. Sie fanden sie aber nicht, nämlich Paulus und seine Begleiter. Da schleiften sie Jason und einige Brüder. Also einige Brüder, das heißt Gemeindemitglieder. Es gab offensichtlich inzwischen eine kleine Gemeinde dort. Ja, Jason und einige Glaubensbrüder heißt das. Vor die Oberen der Stadt und schrien, diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Die beherbergt Jason. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebot und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Und erst nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet worden war, ließen sie sie frei. Wenn man Stimmung machen will gegen Leute, gegen eine bestimmte Gruppe, dann ist einem jedes Mittel recht. Und dieser erste Vorwurf hier, der ist eigentlich geradezu ein Kompliment, wenn auch böswillig übertrieben. Die erregen den ganzen Weltkreis. So weit war es noch nicht. Das hätte Paulus sicherlich sehr gefreut, wenn das so gewesen wäre. Aber damit sollte gesagt werden, die machen schon eine ganze Menge Trouble hier. Nicht nur bei uns. Und Sie müssen wissen, dieses Kontaktnetz zwischen den jüdischen Gemeinden funktionierte damals in der Regel ziemlich gut. Man hat sich also untereinander informiert. Und ich kann mir vorstellen, dass die von Thessalonich mal nach Philippi zurückgefragt haben, hallo, dieser Paulus war doch auch bei euch, was hat er da so angestellt? Wie ist das gelaufen? Und von dort aus wird dann sinngemäß gefunkt worden sein, ja, hier hat man ihn sogar eingesperrt. Paulus war ja in Philippi im Gefängnis gewesen, zu Unrecht natürlich. Allerdings, sie haben ihm nichts anhängen können und er hat da mit seinem römischen Bürgerrecht groß herumgeprahlt. Also passt mal auf den Mann auf. So könnte das gelaufen sein. Und dann wieder dieser Versuch, die Christen als Revoluzzer und Staatsfeinde zu diffamieren, ihnen gewissermaßen den Hochverrat in die Schuhe zu schieben. Das war ja alles nicht sehr neu, aber es konnte gefährlich werden in dem Augenblick, wo die Behörden es ernst nahmen. Da wurde mal so ein bisschen gezündelt. Mal sehen, was wir ihnen anhängen können und irgendwas bleibt hängen. Und wenn die Emotionen hoch genug schwappen, reicht es vielleicht, um sie wieder ins Gefängnis zu bringen. Ja, in dem Fall lassen sich die Stadtoberen wenigstens nicht so schnell aufhetzen wie deren Kollegen in Philippi. Übrigens verwendet Lukas, das will ich hier nur mal in Klammern sagen, wieder ganz akkurat den richtigen Titel. Er nennt diese Stadtoberen also Politarchen. Und das war kein sehr verbreiteter Titel für Stadtobere, aber man hat inzwischen Inschriften gefunden zu Thessalonich, die bestätigen, dass die Stadt im ersten Jahrhundert durch ein Kollegium von 5 Politarchen regiert worden war. Also hier zeigt sich wieder die erstaunliche Akkuratheit und Präzision, mit der Lukas seine historischen Fakten dokumentiert. Politarchen. So, und die Politiker wollen in diesem Fall Gewalt vermeiden. Sie verlangen aber von Jason und seinen Glaubensbrüdern eine Bürgschaft. Was ist das? Man kann das Wort auch mit Kaution übersetzen. Das heißt, möglicherweise müssen die einen Geldbetrag hinterlegen, für die Stadtkasse, wenn man so will, und werden gegen diese Kaution freigelassen. Und sie kriegen diese Kaution erst zurück, wenn Paulus ohne größeren Ärger wieder aus der Stadt verschwunden ist. Das ist eine Möglichkeit, das zu verstehen. Also, sie müssen einen Geldbetrag zurücklegen, um sich damit freizukaufen. Und diesen Geldbetrag bekommen sie nur zurück, wenn alles ohne Ärger über die Bühne geht. Die andere Möglichkeit ist, dass sie vielleicht Namen ehrenwerter Bürger nennen müssen oder Unterschriften von denen beibringen, die sich für Jason verwenden und die mit ihrem guten Namen für Jason eintreten und sagen, der Mann ist in Ordnung, das ist kein Bürgerschreck, das ist kein Revoluzzer. Ich denke, die Sache mit dem Geld ist wahrscheinlicher. In jedem Fall können Jason und die Mitchristen die Bürgschaft aufbringen. Und ich kann mir vorstellen, denen hat der Kopf ganz schön geschwirrt in diesen Tagen. Bei all den Turbulenzen, in die sie durch Paulus hineingerissen worden sind und durch die anderen Missionare. Aber sie haben treu ihren Kopf hingehalten. Und sie haben wirklich darauf geachtet, wie sie Paulus am besten schützen konnten. Und da sind wir bei dem ersten Grundsatz, den wir für unser Gemeindeleben aus diesem Bericht lernen können. Und wenn Sie mitschreiben wollen, ist jetzt der Zeitpunkt dafür gekommen. Der erste Grundsatz lautet, füreinander einstehen. Füreinander einstehen. Die Apostelgeschichte zeigt, dass Gemeinde Jesu ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert wird. Das hat sich ja bis heute nicht geändert. Ständig. Und dieser Gegenwind, den wir oft kriegen, der soll auch dazu führen, dass wir immer mehr zusammenwachsen und dass wir es lernen, uns aufeinander zu verlassen, liebe Geschwister. Die handelnden Personen hier in Thessalonich und dann auch in Beröa, die geben uns ein Beispiel dafür, was es heißt, füreinander einzustehen. Und diese Haltung, wenn Sie mal schauen, die zieht sich durch den ganzen Text hindurch. In Vers 9, da lesen wir, Jason und seine Leute leisten diese Bürgschaft, damit Paulus unbehelligt bleibt. Und dann Vers 10, so geht es weiter, die Brüder schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Sie schicken sie weg, aus Rücksichtnahme. Sie wollen verhindern, dass Paulus seinen Gegnern wieder ins offene Messer läuft. Sie wollen die Situation von Philippi vermeiden. Paulus war nie feige. Paulus ist nie dem Druck ausgewichen, um seinen Hals zu retten. Aber die Brüder haben gesagt, sie haben sicherlich drüber gebetet, haben das beraten und haben gesagt, jetzt in dieser Situation ist es besser, wenn Paulus nicht schon wieder festgesetzt wird, dass er zur Verfügung steht, dass er weiter predigen kann. Und sie haben sich dem Paulus vorgenommen, haben gesagt, hier steht, sie schickten ihn. Also bitte, du kannst jetzt guten Gewissens abreißen, wir halten hier die Stellung. Und so raten sie ihm lieber sofort die nächste Station anzusteuern und Thessalonich bei Nacht und Nebel zu verlassen. Auch das nächste Ziel ist klar, Beröa, das finden sie auch auf ihrer Karte. Etwa 75 Kilometer entfernt und so schicken sie ihn nach Beröa. Und Beröa gehört noch zur Provinz Mazedonien, so ganz gut gelegen an den Ausläufern des Olymps. Heute heißt die Stadt Veria. Und anders als Thessalonich war Beröa nicht so stark vom Handel bestimmt, sondern da waren wohl viele Handwerker, Bauern und Steinhauer. Und wenn Sie mal schauen, die Situation in Beröa erweist sich bei weitem als nicht so aufgeladen, nicht so angespannt wie in Thessalonich. Und wieder geht Paulus zuerst in die Synagoge. Die Brüder aber, Vers 10, schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Und als sie da hinkamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte. Und so glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Wieder das Gleiche, wieder durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Und vielleicht hat Paulus gedacht, endlich mal eine ruhige Station. Ja, also Philippi war ja schon ganz schön herbe und Thessalonich hat mir auch gereicht. Also jetzt in Beröa mal ein bisschen mehr Ruhe. Aber Thessalonich ist nicht Vergangenheit, wie Sie sehen. Die geben immer noch keine Ruhe, sondern sie reisen den verhassten Missionaren nach Beröa hinterher. So wie die reisenden Chaoten. Es gibt ja auch sozusagen Berufsdemonstranten, die dann von Anlass zu Anlass reisen. Und diese Thessalonicher reisen dem Paulus hinterher. Und dann steht es hier in Vers 13, als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, da kamen sie in erregten Unruhe und verwirrt noch dort das Volk. Und da schickten die Brüder Paulus sogleich wieder weiter bis an das Meer. Silas und Timotheus aber blieben zurück. Die aber Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen, sehen Sie, weiter runter südlich. Und nachdem sie den Auftrag empfangen hatten, dass Silas und Timotheus so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, kehrten sie zurück. Und wieder sehen wir hier, bewährt sich die brüderliche Fürsorge. Ja, wieder können wir sehen, wie die Glaubensgeschwister füreinander einstehen. Schauen Sie in Vers 14. Die schicken den Paulus wieder auf die Reise, aber sie lassen ihn nicht allein nach Athen reisen. Sondern in Vers 15 steht, sie geleiten ihn. Die aber Paulus geleiteten, das waren vielleicht Bodyguards aus der Gemeinde in Beröa, die wurden dem Paulus mitgegeben, damit er nicht ganz allein den Weg nach Athen machen muss. Es waren wahrscheinlich Gebetsbrüder. Es waren Glaubensgeschwister, die ihn unterstützt haben, die ihn ermutigt haben, die mit ihm gegangen sind. Sie haben gesagt, wir lassen dich jetzt diese weite Reise nicht allein machen. Du hast schon genug durchmachen müssen. Wir begleiten dich, Paulus. Was für eine brüderliche Liebe. 480 Kilometer von Beröa nach Athen. Und im Gegenzug, Vers 14, steht hier, dass Silas und Timotheus zurückbleiben. Auch das ist brüderliche Fürsorge. Sie sagen, okay, lass den Paulus reisen, das ist der Prominenteste, der ist am meisten gefährdet. Aber liebe Mitchristen, wir wollen euch noch nicht im Stich lassen. Die waren ja noch nicht so lange in Beröa gewesen. Und Silas und Timotheus bleiben noch da, halten ihren Kopf dort weiterhin, um die Christen dort auch weiter zu schulen, weiter zu ermutigen, weiter Bibelarbeiten mit ihnen zu machen. Also das ist auch füreinander Sorge. Paulus kann abreisen und sie bleiben dort und kümmern sich um die Glaubensgeschwister. Was für eine Fürsorge kommt hier zum Ausdruck? Wir dürfen die Geschwister jetzt nicht im Stich lassen. Und als Paulus dann in Athen angekommen ist, Vers 15, da schickt er seine Begleiter aus Beröa wieder zurück und sagt, bitte sagt dem Timotheus und dem Silas, sie sollen so schnell wie möglich kommen. Ich brauche sie jetzt hier. Füreinander einstehen. Schauen Sie, liebe Geschwister, das ist der erste Punkt, den wir für uns aus diesen Ereignissen lernen können. Auch ein Apostel braucht Brüder und Schwestern, die ihm beistehen. Und jeder von uns braucht das erst recht. Wir sind nicht von Gott auf einen Weg gestellt, auf den wir als Solisten, als Individualisten, jeder alleine vor sich hin glaubt. Sondern der Herr hat uns zusammengestellt. Und deswegen ist es mir so eine große Freude, wenn wir uns Sonntag für Sonntag hier sammeln. Und wir wollen uns nicht nur am Sonntag sammeln, sondern wir wollen füreinander einstehen, einander unterstützen, auch im Gebet die Woche über. Und auch mit praktischer Hilfe, wo es der Einzelne braucht. Füreinander einstehen. Das war bei Paulus auch nicht immer so. Wissen Sie, es gab Zeiten, da wurde Paulus ziemlich allein gelassen. Im 2. Timotheusbrief, da schreibt er das mal, Kapitel 1, Vers 15, da sagt er zu Timotheus, du weißt ja, dass sich von mir abgewandt haben, alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenes. Und dann in Kapitel 4, 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 9 bis 11, da sagt er richtig flehentlich zu Timotheus, beeile dich, dass du bald zu mir kommst, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen und ist nach Thessalonich gezogen, Kreschens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, gut, der hatte dort einen Auftrag, Lukas ist allein bei dir und nun komm schnell, ich brauche dich. Und in Vers 16, 2. Timotheus 4, Vers 16 sagt er, bei meinem ersten Verhör hier stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen aber nicht zugerechnet, denn der Herr stand mir bei. Verstehen Sie, das war auch nicht alles Eitel, Freude, Sonnenschein. Der Paulus hat einsame Stunden erlebt, wo die, die eigentlich an seiner Seite hätten stehen müssen und hätten hinter ihm stehen müssen, sich verdünnisiert haben. Liebe Geschwister, lasst uns das besser machen. Lasst uns darauf achten, dass wir treu füreinander einstehen. Wenn einer in Traurigkeit versinkt oder in Einsamkeit, wenn einer Schwierigkeiten hat bei seiner Arbeit oder den Job verliert, wenn einer in Not gerät durch Krankheit, wenn Probleme eine Familie durcheinander wirbeln, lasst uns füreinander einstehen. Lasst uns wirklich füreinander beten und einander praktisch helfen, wo immer es geht. Und auch wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, dass wir alle die Augen aufmachen und fragen, wo soll ich jemanden ansprechen? Jemanden, der vielleicht gerade noch nicht so viele Kontakte hat. Jemanden ansprechen, der nicht sowieso schon immer gleich in einem Kreis von Leuten drin ist, sondern wer braucht jetzt mein gutes Wort, dass ich nicht nur auf die Leute zustürze, mit denen ich sowieso schon oft zusammen bin, natürlich mit denen auch, und das ist auch schön, dass man sich freut, sich wiederzusehen und dass man glücklich ist auch über dieses innige Einverständnis, was man haben kann, aber dass wir wirklich die Augen aufmachen, dass wir gucken, wer braucht mich jetzt. Der Herr will das, dass wir in dieser Haltung miteinander umgehen. Dass wir diese Bereitschaft haben, Verantwortung füreinander wahrzunehmen, Verantwortung für die Gemeinde wahrzunehmen und dass uns das auch manche Unbequemlichkeit wert ist. Manchmal fehlt es einfach an Informationen. Manchmal weiß man einfach nicht, dass jemand, der eigentlich nach außen hin so ganz, ganz, ganz stabil und fröhlich wirkt, in seinem Herzen mit einer ganz dicken Not rumläuft. Wir brauchen auch schlichtweg Informationen. Nicht, dass wir hinter dem Rücken tratschen. Nicht, dass jede persönliche Sache durch die ganze Gemeinde gewissermaßen wie mit der stillen Post durchgejagt wird. Aber dass wir mit Seriosität und Behutsamkeit und Keuschheit Informationen dorthin weitergeben, wo sie hingehört. Damit wir einstehen können füreinander. Liebe Geschwister, lasst uns das lernen und lasst unsere Herzen auch gerührt werden von dieser Fürsorge, die wir hier in Thessalonich und in Beröa bei den Mitchristen sehen. Schauen Sie, von Anfang an waren diese Gemeinden ganz bunt zusammengewürfelte Veranstaltungen. Ja, in Philippi etwa, da war diese noble Mittelständlerin, die Lydia, dann das Sklavenmädchen mit seiner kaputten Lebensgeschichte, dann der knorrige römische Ex-Soldat, der dort sein Geld als Kerkermeister verdiente. Das war eine total bunte Truppe. Aber Jesus hat sie zusammengestellt. Die wären nie in irgendeinem Verein oder in einem Club zusammengekommen, nur in der Gemeinde Jesu. Und der Jesus hat sie miteinander verbunden und ihnen im Glauben eine Einheit geschenkt. So wie wir das gesungen haben im Kinderlied. Im Glauben können sie sich einig sein. Im Glauben ihnen eine Einheit geschenkt, die alle Unterschiede in ihren menschlichen Biografien nicht einfach auslöschte, aber erträglich machte. Lasst uns füreinander einstehen. Das ist das Erste, was wir hier lernen. Das Zweite, das will ich nur ganz kurz sagen, damit wir den Text noch bewältigen. Das Zweite, der zweite Grundsatz lautet, unermüdlich missionieren. Das sehen wir an Paulus hier. Ja, nicht im Sinne eines starren Gesetzes. Der Herr Jesus treibt uns nicht mit einem Knüppel an die Mission heran. Aber er will uns ein Herz für die Verlorenen schenken. Und bei Paulus sehen wir das, was es bedeutet, unermüdlich missionieren. An der einen Stelle schmeißen sie ihn raus, dann geht er weiter und wagt sich in die nächste Stadt hinein. Paulus war nicht immer munter, Paulus war nicht immer locker. Es ist nirgendwo gesagt, dass Paulus keine Verschleißerscheinungen hatte, dass er nie kaputt gewesen wäre und gestresst. Aber er hat sich nicht entmutigen lassen. Philippi, Thessalonik, Beröa, Athen, das war oft kein Triumphzug. Das war nicht immer ein evangelistischer Erfolg nach dem anderen, der sich da bei Paulus aneinander reihte. Aber darum ging es auch nicht. Er ist treu geblieben. Er hat sich von Tränen und von Rückschlägen nicht aufhalten lassen. Und widrige Umstände kennen wir auch. Dass wir uns mit unserem Forum die Uniräume verschlossen haben, dass in der Gesellschaft Stimmung gemacht wird an manchen Stellen gegen die entschiedenen Christen. Oder wenn wir persönlich mit Bekannten reden und versuchen, ihnen das Evangelium nahezubringen und wir manchmal nur auf Unverständnis stoßen. Paulus hat jede neue Vertreibung als neuen Anstoß begriffen, zu neuen Ufern aufzubrechen und sich neue Missionsfelder zu suchen. Kein Grund zur Resignation. Und dann ein dritter Grundsatz. Also füreinander einstehen, unermüdlich missionieren und dann ein dritter Grundsatz, den finden wir hier in Beröa. Und der passt nochmal sehr schön zur Reformation. In Vers 11 steht, diese aber in Beröa waren freundlicher als die in Thessalonik. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Und so glaubten nun viele von ihnen. Also das dritte Prinzip, was wir hier finden, heißt gründlich forschen. Gründlich forschen. Schauen Sie, wörtlich steht hier, sie nahmen das Wort an und dann kommen zwei Ergänzungen mit aller Bereitwilligkeit, man kann das auch übersetzen mit Geneigtheit, mit aller Bereitwilligkeit und täglich untersuchen, täglich prüfen, täglich forschen, täglich studierend. So könnte man das übersetzen. Und hier sehen wir zwei Dinge, die zusammengehören und die wir auch brauchen, liebe Geschwister. Die Beröa-Leute sind bereit, sich belehren zu lassen und sich Gottes Wort unterzuordnen, ja? Mit aller Bereitwilligkeit steht hier, nahmen Sie es einfach an. Uns wird ja mit der Muttermilch die Ideologie der Aufklärung eingebläut. Ja, wir messen alles an der zerbrechlichen Latte unseres natürlichen Verstandes. Und wir merken gar nicht, wie willkürlich das ist und wie subjektiv und wie widersprüchlich der menschliche Verstand reagieren kann. Die in Beröa haben es besser gemacht. Die haben sich wirklich belehren lassen. Sie haben sich dem Wort Gottes untergeordnet. Und sie haben zu unterscheiden gewusst zwischen dem Wort Gottes und dem Wort der Menschen. Und dann das andere. Sie haben nicht ihren Verstand abgeschaltet. Schauen Sie genau hin. Sondern sie haben täglich geforscht. Das heißt, sie haben sich in intensiver, regelmäßiger Erforschung der Heiligen Schrift geübt. Sie lassen nicht denken, sondern sie denken selbst. Sie lassen nicht forschen, sondern sie forschen selbst. Und zwar, ob sich's so verhielte, steht hier. Nämlich, ob sich so verhielte, wie Paulus sagt. Schauen Sie, Paulus hat gesagt, der Messias muss leiden, der Messias wird auferstehen und Jesus ist der Messias. Und jetzt haben sie geforscht, ob sich so verhielte. Psalm 22, ja stimmt, Psalm 2 ist dort über den Messias gesagt. Jesaja 53, er wird leiden, er wird sein Leben hingeben und so weiter und so weiter. Sie haben jetzt die Schriftstellen, die Paulus ihnen vorgetragen hat, angeguckt, haben das verglichen mit dem, was sie wussten über das Leben Jesu. Sie haben es überprüft, sie haben sich ihr eigenes Urteil gebildet. Sie sind in die Schrift hineingestiegen, sie haben das ernst genommen. Und sie sind überzeugt worden. Schauen Sie. Das ist einer der Gründe, warum wir im Gottesdienst Ihnen immer den Predigtext schriftlich geben. Es soll jeder das wirklich mitverfolgen können. Und gut wäre es auch, wenn jemand irgendwann sagt, ja, ich bringe auch am besten gleich meine eigene Bibel mit, da kann ich noch weitere Stellen nachschlagen. Und so ist das gedacht, dass sie das zu Hause, wenn möglich, weiterverfolgen, dass sie mit diesen Bibeltexten sich auseinandersetzen und dass sie dieses Anliegen der Reformation auch wahrnehmen. Die Reformatoren haben gesagt, eine Bibel in der Hand eines jeden Christen, und zwar in dessen Muttersprache. Eine lateinische Bibel hat den meisten nichts genützt, ja? Das ist Priestertum aller Gläubigen, eine Bibel in der Hand jedes Christen. Und die Schwärmer, die sind dann auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, die haben gesagt, wer den Heiligen Geist hat, der kann darauf verzichten, sich theologisch helfen zu lassen, der soll nur mal so seiner inneren Erleuchtung folgen, er hat ja jetzt den Heiligen Geist. Schauen Sie, die Leute in Beröa, die waren bescheidener, die waren nüchterner. Die nehmen die Hilfe von Paulus und seinen theologischen Mitarbeitern gern in Anspruch. Deswegen bleiben ja Timotheus und Silas auch noch länger in dieser Stadt. Es ist naiver Hochmut, wenn jemand sich einbildet, er brauche beim Bibelstudium keine Hilfe. Jeder von uns braucht das. Ich bereite auch meine Predigten nicht nur in stiller Eingebung vor, sondern studiere intensiv, was der Text sagt, was andere Theologen dazu gesagt haben. Jeder von uns braucht Hilfe beim Bibelstudium. So hat es Gott auch vorgesehen. Und gerade dadurch, dass man Hilfe sucht, wird man aber nicht abhängiger, sondern mündiger. Denn je mehr sie sich helfen lassen, je mehr sie wirklich das studieren und dabei unterstützt werden, umso besser durchdringen sie ja selbst die Materie. Umso besser können sie anderen wieder helfen. Also wir werden durch Hilfe nicht unmündiger, sondern mündiger. Und die Reformatoren haben gesagt, kompetente Theologen sind wichtig. Sie haben vom Priestertum aller Gläubigen gesprochen und sie haben zugleich gesagt, kompetente Theologen sind wichtig. Und Luther hat einen berühmten Aufsatz dafür geschrieben, wie wichtig es ist, dass die Theologen Hebräisch und Griechisch lernen. Ja, damit sie es den anderen zeigen können. Aber Fachwissen allein genügt eben nicht, sondern sie müssen auch bibeltreu sein. Das heißt, sie müssen ihr ganzes Denken der Heiligen Schrift unterordnen. Und so ist es für jeden von uns wichtig, dass wir diese Spannung halten, die wir hier in Beröa finden. Sie ordnen sich dem Wort unter, mit aller Bereitwilligkeit widersteht, und in dieser Haltung forschen und studieren sie intensivst. Da steht wörtlich, täglich studierend die Schriften. Das ist die Spannung. Wir ordnen uns unter und wir studieren intensiv, und beides mit ganzer Hingabe. Und lassen Sie mich das noch sagen. Habe ich hier schon oft betont, ich muss es nochmal wiederholen. Das ist keine Frage des Intellektes. Das ist keine Frage der formalen Bildung, ob eine Abi hat oder nicht oder sonst was. Sondern das ist in erster Linie eine Frage des Herzens. Des Herzens. Und darum muss ich zum Schluss noch kurz auf einen allerletzten Grundsatz hinweisen, und dann haben wir diesen Text für heute geschafft. Auf einen allerletzten Grundsatz, den wir in Mazedonien finden. Wir haben gesehen, füreinander einstehen. Erstens. Zweitens. Unermüdlich missionieren. Drittens, gründlich forschen. Und dann der vierte Grundsatz, der für uns so wichtig ist. Den finden wir in Vers 7. Schauen Sie noch einmal rein. Da klagt der bestellte Pöbel die Christen folgendermaßen an. Da sagen sie, und diese, nämlich Paulus und die Christen Thessalonich, diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Eigentlich ist das eine ganz gemeine Unterstellung und Verleumdung. Aber dahinter steckt ein ganz großartiges Zeugnis, das man den Christen unfreiwillig ausstellt. Es soll der Eindruck entstehen, ja, diese Christen, die planen einen politischen Umsturz, sie lehnen sich gegen den Kaiser auf, sie sind politisch unzuverlässig, sie haben eigentlich politische Ziele. Das war natürlich nicht wahr. Und doch steckt hinter dieser Parole ein Körnchen Wahrheit. Sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Und liebe Mitchristen, genau das ist unser Bekenntnis. Wir beten den Herrn an, der uns vom Tod errettet hat. Wir beten den an, der unser Leben festhält bis in alle Ewigkeit. Und den beten wir an als unseren Herrn und König. Und das ist der vierte Grundsatz, den wir hier lernen, nämlich Jesus ehren. Das ist das vierte, Jesus ehren. Wer das Alte Testament kannte, der wusste, der Messias ist auch der König, Psalm 2 zum Beispiel. Oder siehe, dein König kommt zu dir, jubelt der Prophet Zacharia. Und deshalb ist der Herr Jesus ja auch als König in Jerusalem eingezogen, als er zur Kreuzigung kam. Sie erinnern sich an diesen Einzug, den wir immer feiern. Und deshalb, nach der Auferstehung haben die Apostel immer wieder deutlich gemacht, der Herr, dem unser Leben gehört, das ist Jesus. Er ist unser persönlicher König, dem wir dienen, dem wir gehören und den wir ehren. Und sie haben mehr noch gesagt, sie haben gesagt, einmal, das wird nicht auf politischem Wege durch uns geschehen, aber einmal wird er seine Königsherrschaft vor aller Welt beweisen. Und Paulus hat geschrieben in Philipper 2, es wird der Tag kommen, da werden sich alle Knie aller Menschen beugen müssen vor dem Namen Jesu Christi. Er ist der König. Aber wir seine Gemeinde, wir sind der Ort, wo das jetzt schon geschieht. Wo das jetzt schon geschieht. Und darum ist dieser vierte Grundsatz so ein wichtiges Kennzeichen von uns Gemeinden, dass wir den Herrn Jesus ehren von ganzem Herzen, dass wir seinen Namen hochhalten und dass wir durch den Herrn Jesus auch den Vater im Himmel ehren. Und schauen Sie, und in der Hinsicht verweigern wir wirklich diese Ehre jedem anderen König. Natürlich wird die Obrigkeit geachtet, das sagt die Bibel immer wieder. Und wenn wir in England oder in Schweden leben würden, dann würden wir als Christen auch die Monarchie akzeptieren. Also was weiß ich, Königin Elisabeth oder da diesen König, Karl Gustav oder Georg Friedrich oder wie auch immer der heißt. Also das würden wir schon akzeptieren, genauso wie wir hier den Bundespräsidenten in Deutschland respektieren und anerkennen. So würden wir natürlich auch den König als Repräsentanten des Landes achten oder auch die Bundeskanzlerin, aber nicht als unseren König und Herrn, dem wir bedingungslos gehorchen. Da sagen wir mit den Worten von Vers 7, das ist ein anderer, nämlich Jesus. Und der hat das letzte Wort in meinem Leben, schon jetzt. Und wenn die anderen Könige und Kanzler und Präsidenten etwas fordern, das dem Wort des Königs Jesus entgegensteht, dann gehorchen wir ihnen nicht. Und wenn sie uns etwas erlauben, das dem Wort des Königs entgegensteht, dann tun wir das nicht, was sie uns erlauben, weil unsere letzte Loyalität unserem König Jesus gehört. Und das sagen wir dann mit den Worten von Vers 7. Ja, ein anderer ist unser König, nämlich Jesus. Dort in Thessalonich, wo der Vorwurf aufkam, haben sie auch intensiv über die Wiederkunft Jesu gesprochen, am Ende der Zeiten. Wir wissen das aus den beiden Briefen, die Paulus den Thessalonichern geschrieben hat. Und interessant, das habe ich auch erst bei dieser Predigtvorbereitung entdeckt, das Wort für die Wiederkunft, nämlich Parousia, genau dieses Wort wurde in der Politik gelegentlich für einen Staatsbesuch des Königs oder Kaisers verwendet. Die Parousia, die Ankunft des Königs. Und die Christen haben nun gesagt, unser König wird auch eine Parousia haben. Und was für eine. Er wird dieser Welt nochmal einen Staatsbesuch abstatten am Ende der Zeiten, wenn er wiederkommt. Und dann wird er uns, seine Gemeinde, mitnehmen und aufnehmen und auf ewig bei sich behalten. Und so hat es Paulus dann wunderbar im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 16 und 17 geschrieben. Er selbst, der Herr, also Jesus, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, er wird herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben. Und da spricht Paulus von den Christen, die dann leben, wenn der Herr wiederkommt. Er weiß ja zu dem Zeitpunkt nicht, ob er dabei sein wird oder nicht, oder ob er dann auch schon gestorben ist. Aber danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen, nämlich mit denen, die auferstanden sind, entrückt werden auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das ist die Perspektive. Das ist die Perspektive, mit der die Gemeinde dort in Thessalonich, in Philippi, in Beröa gelebt hat. Und liebe Geschwister, das soll auch unsere Perspektive immer mehr werden, hier in unserer bekennenden evangelischen Gemeinde in Hannover. Wir haben einen König und das ist Jesus. Und er trägt uns durch die Zeiten. Ihm gehört unser ganzes Leben. Und wenn wir sterben, bevor er wiederkommt, dann sterben wir in seine Arme hinein. Und er wird sich auf ewig um uns kümmern. Und wenn er zu unseren Lebzeiten kommt, dann werden wir ihm entgegengerückt werden. Und wir werden bei ihm sein, alle Zeit. Das ist die Perspektive der Gemeinde Jesu. Und darum, lasst uns lernen. Lasst uns lernen von diesem Beispiel dieser so umkämpften ersten Gemeinden. Lasst uns den Herrn bitten, dass er uns die Kraft dazu gibt, so zu leben, dass er uns die Schuld vergibt, wenn wir das vergessen, wenn wir wieder in unseren alten Eigensinn und Kleingeist zurückfallen. Aber dass der Herr Jesus das unter uns immer mehr schenkt, dass wir füreinander einstehen, dass wir unermüdlich missionieren, dass wir gründlich forschen und vor allem, dass wir in allem den Herrn Jesus Christus ehren. Er ist unser König und ihm sei alles Lob und alle Ehre. In Ewigkeit. Amen.